Jona Malwitz ist Chefdirigentin vom Konzerthaus Orchester Berlin seit 1,5 Jahren mittlerweile. Und jetzt steht sie vor ihrem Debüt bei einem anderen Berliner Orchester, den Berliner Philharmonikern. Und das ist in der kommenden Woche, am 6. März und am 7. und am 8. März. Alle 3 Konzerte sind bereits ausverkauft. Und vor dieser Sendung war sie hier im Radio 3 Studio und ich habe Johanna Malwitz zunächst danach gefragt, ob sie sich noch an die Aufführung mit dem HR-Sinfonieorchester erinnern kann oder ob man als Musikerin immer auf die Gegenwart und dann nach dem Konzert aufs nächste gerichtet ist.
Tatsächlich kann ich mich an das Konzert noch gut erinnern, obwohl immer alles ja ziemlich schnell geht und man sich immer auf so die nächsten Konzerte gleich konzentriert. Also ich weiß nicht mehr ganz genau warum, aber aus irgendeinem Grund musste ich zum Jahreswechsel so ein bisschen an 2 Orten gleichzeitig sein, nämlich in Erfurt, meiner damaligen Stelle, und in Frankfurt für dieses Neujahrskonzert. Und wir sind dann nachts, also genau zum Jahreswechsel, von Erfurt nach Frankfurt zurückgefahren, weil dann dort am 1. Januar dieses Neujahrskonzert stattfand. Wir hatten auch schon geprobt und waren dann genau um 0 Uhr auf der Autobahn und sahen Frankfurt aus der Ferne, wie das Feuerwerk losging. Und dieser Blick, der hat sich doch eingeprägt. Und dann, ich weiß auch noch natürlich, dann den nächsten Tag mit dem Konzert. Das war wunderbar, mit einigen Sängern waren dabei. Und,
also bleibt doch noch einiges, auch wenn es
doch, ja, natürlich.
Wir kennen einander, haben auch schon zusammengearbeitet. Das will ich jetzt hier an dieser Stelle kurz transparent machen. Daher duzen wir uns auch. Mhm. Johanna, richten wir den Blick mal auf das, was jetzt ansteht. Du wirst die Berliner Philharmoniker dirigieren zum ersten Mal. Wie schaust du auf die Zusammenarbeit?
Naja, was soll ich sagen? Ich bin sehr gespannt, sehr geehrt, sehr voller Vorfreude und Neugier und bin einfach mich am Vorbereiten jetzt mit den Partituren für nächste Woche.
Lass uns auf das Programm schauen. Es sind mindestens 3 Werke, die sich mit den Erfahrungen des Krieges beschäftigen und dem Individuum darin. Der Abend, der beginnt mit Prokofjews Ouvertüre zu Krieg und Frieden und ihr beendet den Abend mit La Valse von Maurice Ravel, diesem berühmten Orchesterwalzer, hochvirtuos. Wann habt ihr diese Werke festgelegt?
Also die Idee dieses Programms gruppiert sich eigentlich um das Werk Matthias der Mahler, die Symphonie von Hindemith. Und also sowohl war es schon lange mein Wunsch, diesen den Matthias mit dem La Valse mal zu kombinieren in einer Konzerthefte, weil ich glaube, dass das einfach sehr gut funktioniert, auch im Ablauf, auch emotional. Aber vor allem ging es mir so ein bisschen um so einen mehr oder weniger versteckten roten Faden, nämlich die Frage, die in Matthias der Mahler, in dieser Oper von Hindemith so ganz zentral ist, nämlich was ist eigentlich Kunst oder was ist ein Künstler in Zeiten von Wandel, in Zeiten von Krieg, in Zeiten von gesellschaftlichem Wandel, in Zeiten von Umbruch.
Vielleicht kann man ganz kurz noch sagen, Matthias der Mahler beruht auf einer wahren Geschichte. Das ist der Künstler des Isenheimer Altars. 1934 wurde diese Symphonie von Paul Hindemith aufgeführt. So, und im Zentrum, wie du gerade sagtest, der innere Konflikt des Künstlers, ob er sich jetzt aktiv politisch engagieren soll und gesellschaftlich oder
genau,
sich ganz
also
seiner Kunst widmen.
Genau, also es ist der Matthias Grünewald, um den es da geht. Und dieser Matthias, seine Aufgabe vor Gott sieht er darin, eben Künstler zu sein, zu schaffen, kreativ zu schaffen. Und dennoch wird er einfach durch seine pure Menschlichkeit, weil er eben diese 2 Flüchtenden aufnimmt und ihnen hilft, wird er reingezogen in den Strudel der Ereignisse und wird am Ende selber zu einem Verfolgten und muss fliehen. Und ja, es ist so ein bisschen die Tatsache einfach, dass niemand außerhalb dessen lebt, seiner Zeit, allem, was um ihn herum passiert. Matthias nicht, auch Hindemith nicht, der ja selber in seiner Jugend der meistgespielte, erfolgreichste Komponist in der Zeit war und dann einerseits dadurch, dass seine Kunst, seine Musik von den Nazis als entartet, einfach tabuisiert wurde und auch mit seiner jüdischen Frau er dann flüchten musste. Das hallt ihm ja bis heute nach, dieser Ruf, also der wirklich zerstört wurde von den Nazis. Und so ist sozusagen der Schöpfer dieser Symphonie und dieser Oper, wie auch der Protagonist dieser Oper, die verbindet da einiges. Und das ist doch eine, ja, wie ich denke, sehr spannende Frage und etwas, was natürlich auch bei La Valse zum Ausdruck kommt.
Der ja 1920 aufgeführt worden ist. Anfang des 20. Jahrhunderts hat Ravel ja schon die ersten Skizzen gemacht und hat dann erst nach dem Krieg den Walzer fertiggestellt, weshalb er wahrscheinlich auch leicht demoliert klingt.
Ja, leicht demoliert, also muss man sagen. Also er hat das angefangen als eine Hommage auf den Wiener Walzer, auf diese Zeit von Opulenz und Kronleuchtern und diesen Wiener Walzer. Und dann war er selber im Krieg und hat gesehen, was passiert an der Front und konnte dann gar nicht mehr auf dieselbe Art und Weise weiterschreiben, sondern hat dieses Werk vollendet. Das ist nach wie vor natürlich einfach ein grandioses Orchesterstück, auch ein sehr wirkungsvolles Orchesterstück, aber gleichzeitig eine absolute Gesellschaftskritik. Ein Walzer, der sich am Ende selbst zerstört. Also sozusagen am Ende, es kommt ein Vierertakt als letzter Takt. Der Walzer hat sich selbst kaputt gemacht. Die Gesellschaft sozusagen am Rande des Abgrunds, die da tanzt, während eben, wie du sagst, von draußen schon die Militärfanfaren hereindringen und sich das Ganze überlagert und man gar nicht mehr sicher ist, was man da eigentlich gerade hört.
Ich weiß, dass du sehr wach auf das Publikum reagierst, auch wenn du dirigierst, dass du mitbekommst, was passiert im Saal, dass du die Stimmungen des Publikums aufnimmst. Kannst du denn ableiten auch manchmal oder erspüren, was ein Publikum braucht, welches Programm gut wäre oder was es möchte, wie es an einem Abend dann geht?
Nun ja, also ein Programm stellt man ja sehr weit vorher zusammen.
Stimmt, ja.
Und das ist aber auch meine Erfahrung mit dem Programm machen und etwas, was ich unglaublich spannend finde, nämlich Programme zu kreieren, die einerseits eben, also ich muss gestehen, ich brauche immer irgendwie eine Art roten Faden. Das muss gar nicht sein, was dann wirklich im Programmheft steht oder was sich für jeden offensichtlich erschließt, aber für mich selber, dass die Stücke, durch die man da durchgeht an einem Abend, dass das dass es einen Grund gibt, warum das eine aufs andere folgt. Und trotzdem muss man natürlich immer man muss zwei Dinge planen. Zum einen, was macht Sinn als Zusammenstellung? So ein bisschen wie ein Menü natürlich. Ne? Es gibt viele tolle Sachen, aber man würde nicht alles gleichzeitig auf den Speiseplan setzen. Und andererseits auch, ein Programm darf nicht nur auf dem Papier gut aussehen, sondern es muss am Abend funktionieren. Es muss sich eine Art Flow einstellen. Es muss genügend Kontraste geben, damit Dinge auch im richtigen Licht beleuchtet werden. Und also zum Beispiel in diesem Programm ist es fast ein bisschen amüsant, dass wir mit einer so ganz, ganz kurzen Ouvertüre anfangen. Aber das war eben für mich auch genau der Clou, also die Ouvertüre zu Krieg und Frieden von Prokofjew. Eine der größten und längsten Opern, die es überhaupt gibt und eine der kürzesten Ouvertüre, lustigerweise. Und in diesem Fall ist es mehr so eine kleine Eröffnungsfanfare und ein kleines Motto. Vielleicht nur so als Idee, wie man den Abend danach betrachten kann.
Du sagst, die zentrale Frage des Abends, die sich aus Matthes der Maler ergibt, ist, was kann oder was muss Kunst, was muss ein Künstler in Zeiten der Krise leisten? Ist das eine Frage, die dich persönlich auch umtreibt?
Natürlich, ich denke, das treibt uns alle ja um. Und ich glaube, es ist auch gar nicht mal nur, was muss ein Künstler leisten, sondern was ist ein Künstler überhaupt? Weil man ist automatisch Teil seiner Zeit und Teil der Gesellschaft um einen rum. Und die Kunst selbst ist es auch. Also schon bevor man überhaupt sich die Frage stellt, was müssen wir jetzt vielleicht aktiv tun mit der Kunst oder auch außerhalb der Kunst, ist man ja schon Teil der Zeit.
Wir diskutieren hier auf Radio 3 unter den Kolleginnen, die sich mit Musik beschäftigen, auch immer wieder, ist klassische Musik jetzt im weiten Sinne auch eine Kunstform, die die Demokratie stärken kann, das Zusammenstehen, das Zusammensein. Was denkst du darüber?
Ich glaube, also es ist ganz sicherlich nicht so, dass Musik jemanden zum besseren Menschen macht. Aber ich glaube schon, dass eine Gesellschaft, die sich für Kunst interessiert, sich in Kunst ausbildet und zusammenkommt, um zum Beispiel Musik zu hören, dass das eine Gesellschaft sehr stärkt. Und diese Orte, auch im Moment einfach ins Konzert zu gehen, wo so viele Menschen, die alle einen unterschiedlichen Tag hatten, unterschiedliche Ansichten haben, unterschiedliche Nachbarn und Freunde und Familien und Interessen haben, alle kommen zusammen und hören einfach erstmal von A bis Z zu. Das ist so ein Wert, der unvergleichlich wertvoll ist und den wir nicht nur schützen, sondern auch feiern müssen und sich dessen bewusst sein müssen, wie besonders das ist. Weil wo gibt es das noch? Und dann auch für eine so lange Zeit, wie so ein klassisches Musikwerk, also so eine Symphonie, dauert. Und hinterher wird diskutiert oder gefeiert oder geschlafen. Alles ist gut, alles geht. Aber alle hören mal einfach zusammen zu.
Und haben ein Lagerfeuer quasi, ne?
Also ja, und es ist doch Erlebnis. Auch wunderbar. In meiner Erfahrung, so ein Konzert ist ja auch ein unglaublich emotionales Erlebnis. Und alle fühlen irgendwie große Dinge. Und trotzdem ist jeder komplett frei, was er da nun eigentlich genau sich vorstellt oder woran man denkt während so eines Konzertes. Und
weil du davon sprichst, dass man es auch schützen sollte und feiern. Feiern können wir es noch, schützen müssen wir es. Denn man kann ja auch Konzerte nur mit einem gewissen Budget veranstalten oder neue Formate wagen oder externe Künstlerinnen ins Boot holen, die jetzt nicht am Haus angestellt sind. Das Konzerthaus, das ist ja massiv betroffen von den Kürzungen des Berliner Senats. Es musste schon Festival abgesagt werden. Welche Konsequenzen ergibt das denn für dich?
Also das ist natürlich ein großes Thema mit vielen, vielen Fragen, die das aufwirft. Und es ist ja auch ganz klar, dass in Zeiten, in denen nicht viel da ist, dann muss man schauen, wo man spart. Und auch das Konzerthaus hat ja immer von vornherein auch gesagt, dass wir unseren Beitrag da leisten wollen und mithelfen wollen. Dann muss man eben an die Reserven ran und schauen. Zwei Dinge sind halt gefährlich, glaube ich. Das eine ist bei solchen Diskussionen die Kurzfristigkeit, wenn man nicht reagieren kann und nicht langfristig oder ein bisschen längerfristig planen kann, wie man denn Dinge vielleicht umstellt, auch ein bisschen sozusagen sparender vielleicht rangehen kann und trotzdem vielleicht noch den gleichen Output haben kann. Und da bin ich ganz froh, dass wir im Moment wirklich auf einem schönen Dialog sind mit Kai Wegner und seinen Kollegen, da Lösungen zu finden für die Zukunft. Und das Zweite, was ich glaube, was gefährlich ist oder was so ein bisschen so ein Trugschluss ist, der, wie ich sehe, einfach sehr schnell passiert. Gerade in Zeiten, die nicht so einfach sind und wo man irgendwie schnell reagieren muss oder denkt, man müsste jetzt ganz, ganz schnell irgendwie Ergebnisse erzielen. Nämlich, dass eine Gesellschaft, die gerade ein bisschen kriselt oder wo es auch vielleicht wirtschaftlich oder kreativ nicht so richtig rund läuft, dass man dann gerade in Kultur und Bildung investieren muss. Ich glaube, Kultur und Bildung, man muss das beides zusammendenken. Es sind die beiden Dinge, die eine Gesellschaft zusammenbringen und stärken und am Ende auch erfolgreicher machen. Aber es sind halt beides Dinge, die nur langfristig funktionieren. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen, dass nicht in dem Moment, wo es schwer wird, hier als allererstes gekürzt wird.
Die Kulturpolitik lassen wir jetzt hier stehen. Jetzt steht erstmal das Debüt mit den Berliner Philharmonikern an in der kommenden Woche und auch der Geburtstag von Kurt Weill, dem Komponisten, am kommenden Sonntag. Und diesem Komponisten hat das Konzerthausorchester Berlin unter Leitung von Johanna Malwitz ein ganzes Album gewidmet, das Weill-Album, und darauf ist auch die Sinfonie Nummer 2 von Kurt Weill. Und wir hören jetzt gleich den dritten Satz. Gibt es da etwas, was du uns mitgeben kannst beim Hören? Ich will nur anfügen, das ist ja auch eine Sinfonie, die auf der Flucht entstanden ist. Aber was würdest du uns mitgeben zum Hören beim dritten Satz?
Vielleicht zum einen, dass man gar nichts sagen muss, weil dieser dritte Satz und diese zweite Sinfonie von Weill einfach ein so überwältigendes und mitreißendes Stück ist, dass man gar nichts wissen muss. Aber vielleicht ist es auch genau das, dass man sieht, ähnlich wie bei Hindemith, über den wir ja gerade sprachen, da sind eine Karriere, ein Ruf, auch ein Leben wurde komplett verändert und zerstört durch den Nationalsozialismus, auch auf die Flucht von Weill, erst nach Paris und dann eben in die USA. So dass wir eben heute so eine zweite Symphonie von Weill gar nicht total auf dem Schirm haben. Und das ist wirklich nicht aus dem Grund, dass das kein gutes Stück ist, weil überall, wo man es spielt, kommen die Begeisterungsstürme. Und ja, also in dem Sinne, glaube ich, man muss einfach nur zuhören und das reicht.
Sagt Johanna Malwitz, sie ist Chefdirigentin und künstlerische Leiterin am Berliner Konzerthaus. Und in der kommenden Woche dirigiert sie an drei Abenden ein anderes Berliner Orchester zum ersten Mal, die Berliner Philharmoniker. Darüber haben wir auf Radio 3 auch gesprochen. Ganz herzlichen Dank für den Besuch heute und toi, toi, toi.
Vielen Dank.